Als ich noch ein kleiner Junge war, weiß ich noch, ich weiß nicht, wie alt das ich war, aber ich habe ausgerechnet, wie alt ich dann bin, wenn dann das Jahr 2000 kommt. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgerechnet habe, aber heute kann ich es mit Bestimmtheit sagen, wie alt das ich bin. Ich habe mir dann auch überlegt, wie wohl mein Umfeld sein wird. Werde ich überhaupt leben? Werde ich Familie haben? Werde ich Kinder haben? Wie wird mein Leben sein? Nun, jetzt weiß ich das. Ich denke, auch dieser Jahresübergang können wir eins mal schon heute lernen. Das konnten wir schon am 11. August lernen und wir können es heute nochmals lernen, wenn wir es am 11. August nicht gelernt haben. Dass wir uns nicht fixieren lassen auf Zahlen und Zeiten. Ich stelle manchmal mit Erschrecken fest, wie auch gläubige Menschen sich fixieren lassen von solchen Zeitpunkten. Und auch wenn ein großes Unglück geschehen wäre am Neujahr, so müsste uns das auch nicht erschüttern, ob das jetzt mit dieser Zahl 2000 zu tun hat. Denn wir schauen auf unseren Herrn, das sagen wir ja wenigstens in der Theorie. Und wir vertrauen ihm, egal was kommt. Und ich finde es schade, wenn wir als Christen, und das kann ich jetzt nach dem Jahr 2000 sagen, wenn wir als Christen uns in einen Sog von Panik hineinziehen lassen. Das ist des Herrn, mal so zu sagen, des Herrn unwürdig. Weil er nicht will, dass wir uns auf Zahlen fixieren, sondern dass wir auf ihn sehen und dass wir wissen, dass jederzeit über diese Welt, sei es Jahrtausendwechsel oder nicht, eine Katastrophe sich ereignen kann. Und wenn sie sich ereignet, so sollen wir in ihm geborgen bleiben. Das möchte er. Und ich hoffe, sicher werden jetzt noch einige Computer aussteigen, wenn die morgen angeschaltet werden in den Büros. Es wird einige Reparaturen geben, aber das, was man ja erwartet und befürchtet und gelesen und geschrieben hat, ist nun nicht eingetroffen. Und auch wenn es eingetroffen wäre, ist es nicht unsere Sache, uns von solchen Zeitpunkten so zu ängstigen zu lassen. Denn wir warten nicht auf die Katastrophe, wir warten nicht auf den Antichristen, sondern wir warten auf Christus. Das ist unsere Hoffnung und unsere Zukunft. Eigentlich ändert sich ja nichts außer der Jahreszahl. 2000, daran müssen wir uns jetzt nun gewöhnen, nach so langer Zeit einfach eine 2 und so viele Nullen zu schreiben. Das wird die größte Umstellung sein. Aber sonst ändert sich nichts und die Lebensumstände bleiben soweit gleich. Die Nöten und Freuden von uns bleiben gleich. Und sogar in einer Sendung am Fernsehen war zu hören, das Jahrtausend ändert sich, aber der Mensch nicht. Fand ich interessant. Gute Feststellung. Das Jahrtausend ändert sich, aber der Mensch nicht. Und das Hauptproblem in der ganzen Menschheitsgeschichte sind nicht die Jahreszahlen, sondern der Mensch seit eh und je. Vielleicht hat sich auch jemand Vorsätze genommen übers Neujahr. Ist eigentlich keine schlechte Sitte. Wir haben uns nun angewöhnt, uns keine Vorsätze mehr zu nehmen, weil wir dann befürchten, wir halten sie nicht. Und dann lassen wir das glatt von Anfang an bleiben. Aber eigentlich ist es keine schlechte Sache. Heute Morgen wollen wir uns am Beispiel von Petrus herausfordern lassen, vertrauensvoll und dynamisch in das neue Jahr zu gehen. Dynamisch heißt auch Kraft. Vertrauensvoll und mit Kraft in das neue Jahr zu gehen. Und ich möchte das an einer bekannten Begebenheit uns da einige Gedanken weitergeben. Wie dynamisch ich nach diesem Lager heute Morgen bin, das werdet ihr dann selber merken. Ich weiß es noch nicht, wir sind ziemlich müde zurückgekommen. Aber ich möchte uns mit dieser Begebenheit, als Petrus auf dem Wasser läuft, möchten uns heute Morgen etwas beschäftigen. Im Matthäusevangelium Kapitel 14, wer eine Bibel dabei hat und mitlesen möchte, soll das gerne tun. Matthäusevangelium Kapitel 14, ab Vers 22. Und alsbald trieb Jesus seine Jünger in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er dort allein. Und das Boot war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf den See. Und als ihn die Jünger sahen auf dem See gehen, erschraken sie und riefen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus zu ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam zu Jesus. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubige, warum hast du gezweifelt? Und sie traten in das Boot und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Vertrauensvoll und dynamisch ins Jahr 2000. Jesus wollte sich zurückziehen. Wir sehen vorher, dass er Nachricht bekam, dass Johannes der Täufer umgebracht wurde. Das muss Jesus so tief bewegt haben, diese Nachricht, dass er sich zurückziehen wollte. Er nahm ein Schiff und fuhr über den See Genezareth und wollte allein sein für sich. Er musste das wohl verarbeiten. Er fuhr in eine einsame Gegend, aber die Leute, die so Jesus erlebten, wie er Wunder tat, die wussten natürlich nicht, was Jesus bezweckte, aber die rannten praktisch um den See. Der See Genezareth ist ja nicht so groß. Um den See herum, sie beobachteten offenbar das Boot von Jesus und als Jesus aussteigt, sieht eine Menschenmenge vor ihm mit kranken Menschen, mit dem Wunsch, dass sie gesund werden. Jesus steigt aus und hat Mitleid mit diesen Menschen und bleibt bei diesen Menschen und heilt sie und spricht mit ihnen. Und am Abend, als es Zeit zu essen war, speist er sie sogar, das ist die Speisung der 5000, da sind die Männer gezählt worden, wenn man Kinder und Frauen dazu nimmt, kann man sagen, sind das gegen 10.000 Menschen, die Jesus noch verpflegte mit 2 Fischen und 5 Broten. Ein großes Wunder. Aber nun beobachten wir eine ganz eigenartige Situation. Jesus nimmt nun seinen Jünger und zwingt sie aufs Boot. Also dieses Wort, das hier gebraucht wird, das deutet darauf hin, dass Jesus mit einer gewissen Dringlichkeit die Jünger losschickt und sagte praktisch, jetzt geht ihr aufs Boot und fahrt weg, ich komme später. Er schickte sie von sich. Und dann ließ er das Volk gehen, verabschiedete sich und endlich hatte er diese Zeit, um allein zu sein mit seinem Vater und mit ihm alles zu besprechen. Jesus, und das wird hier an dieser Stelle so eindrücklich deutlich, war innerlich gedrungen, ich muss jetzt endlich mal Zeit für mich und den Vater haben. Ich brauche die Zeit allein mit ihm. Er musste seine Kräfte wieder sammeln, er musste auftanken können. Er musste endlich mal Zeit haben, das zu verarbeiten, was ihm ständig begegnet. Wir wissen aus dem Johannesevangelium, dass sie Jesus zum König machen wollten bei dieser Brotverteilung. Sie wollten ihn zum König machen und auf der anderen Seite weiß Jesus, jetzt ist Johannes eben geköpft worden und mein Schicksal ist kein anderes als das des Johannes. Obwohl ich König bin, werde ich einen qualvollen Tod sterben. Jesus wollte und musste sich zurückziehen, um sich wieder zu fassen, um wieder zur Ruhe zu kommen. Mit niemandem konnte er seine Ängste teilen, wie mit seinem Vater. Der Tod des Johannes hat ihm zugesetzt. Und ich kann mir vorstellen, dass Jesus in diesem Alleinsein auf dem Berg ähnliche Stunden und ähnliche Kämpfe durchgestanden hat wie im Garten Gethsemane vor seinem Tod. Wo er wieder neu darum ringen musste, um seinen Auftrag, wo er wieder neu sagen musste, ja Vater, dein Wille geschehe. Er brauchte diese Zeit, um sich wieder zu fassen. Wir wissen, dass Jesus vor dem Sterben am Kreuz Angst hatte. Ob uns das gefällt oder nicht, es ist so. Er war Gott und er ist Gott. Aber er hatte Angst und er sagt seinem Vater in Gethsemane, wenn es möglich ist, dann lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen. Und der Tod des Johannes, denke ich, hat in Jesus wieder das wieder deutlich vor Augen geführt, was vor ihm steht. Und ich denke, der brauchte wieder Zeit, um zu sagen, ja Vater, dein Wille geschehe. Und auch wenn sie mich zum König machen wollen, ich gehe den Weg zum Kreuz. Wenn Jesus, der Sohn Gottes, sich Zeit nimmt, um mit seinem Vater allein zu sein, wie viel mehr brauchen denn wir solche Zeiten? Wir erleben oft einen sehr hektischen Alltag. Es wird viel von uns gefordert, das ist die eine Seite, von vielem werden wir abgelenkt. Sagen wir ganz banale Beispiele, zum Beispiel von einer Krimiserie, die ich unbedingt immer sehen muss. Oder von einer Soft Oper, ich habe nichts dagegen, wenn man sowas guckt, aber es gibt dieses unbedingt müssen, dass ich überhaupt keinen Raum mehr zur Ruhe finde. Wenn wir Ruhe brauchen, und das brauchen wir, dann müssen wir uns manchmal wirklich einfach losreißen. Und ich wünsche für mich und für Sie im Jahr 2000, dass Sie immer wieder so Oasen der Stille aufsuchen, dass Sie sich aus der Hektik des Alltags abmelden und mit dem Vater sprechen. Das können Sie machen, indem Sie einen Spaziergang machen. Das können Sie machen, indem Sie sich irgendwo zurückziehen, wo Sie wissen, da kann ich zur Ruhe kommen, da kann ich aus meiner Hektik ausbrechen. Da kann ich mal Gott alles sagen, was mich beschäftigt und umtreibt. Und wissen Sie, manchmal ist das so, dass wir umgetrieben sind von diesen Dingen und dass, durch das wir umgetrieben sind, gar nicht zur Ruhe kommen. Und vergessen mit dem einfach mal zum Vater zu kommen und sagen, Herr, ich bin so unruhig. Was ist so unruhig in mir drin? Das und das treibt mich um. Das beschäftigt mich. Da habe ich Magenschmerzen wegen diesem Problem. Schafft euch Zufluchtsorte, auch im Jahr 2000. Denkt immer daran, wenn Jesus das brauchte, dann brauchen wir das bestimmt auch. Um wieder zur Ruhe zu kommen und Kräfte zu tanken. Und in der Zeit, wo Jesus auf dem Berg ringt und einige Dinge mit seinem Vater bespricht, kommen die Jünger in einen starken Gegenwind, eine Art Sturm. Sie werden in den Wellen getrieben, sie haben die Kraft nicht mehr, gegen diese Wellen zu rudern. Und sie müssen einige Stunden getrieben haben. Und in der vierten Nachtwache heißt es, dass also zwischen 3 Uhr und 6 Uhr morgens, also das heißt, sie sind doch einige Stunden allein auf dem Schiff gewesen, weil am Abend hat Jesus die Leute gelassen und dann erst praktisch zwischen 3 und 6 Uhr morgens begegnet ihnen Jesus wieder. Was müssen sie eine Angst ausgestanden haben? Der See Genezareth ist ein heimtückischer See. Wer schon mal da war, weiß, dass wenn man am See ist und den Wellengang sieht, ist das eigentlich nicht so ein Wellengang, wie wir vom Zürichsee her kennen, sondern ist mehr ein Wellengang, wie man ihn eigentlich im Meer kennt. Ein ganz starker, auch hoher Wellengang. Und diese Jünger sind nun in der Nacht auf diesem Schiff und treiben in diesen Wellen. Natürlich sind das zum Teil Seemänner gewesen, die das sich gewohnt sind in solchen Situationen. Aber hier wird etwas deutlich, was die Jünger da erleben, was schon viele vor und nach den Jüngern erleben, die im Auftrag Gottes stehen. Und hier war ein deutlicher Auftrag von Jesus, er hat gesagt, geht jetzt und rudert ans andere Ende. Und jetzt müssen wir sagen, wenn mir Gott diesen Auftrag gegeben hat, ja, dann muss er mich ans andere Ende bringen, und zwar problemlos. Das ist instinktiv immer unser Denken. Wenn Gott mir etwas sagt, darf es kein Problem geben. Dann bringt er mich gerade an den Weg, und wir haben genug, die dann am Weg stehen, wenn es Probleme gibt, und die dann schreien, wir haben es gewusst, wir haben es gewusst, wir haben es gewusst. Das war falsch, was ihr macht. Aber in der Bibel finden wir ganz andere Beispiele. Zum Beispiel Mose. Mose hat viele solche Situationen erlebt, wo er in Stürme kam. Und eine, die ihn ganz hart getroffen hatte, war die, als er in Ägypten war und den Pharao herausforderte, das Volk ziehen zu lassen. Und nachher der Pharao sagt, nein, das mache ich nicht. Und seine Folgerung daraus war, das Volk noch stärker unter Druck zu setzen, ihnen noch das Material wegzunehmen, das Stroh, das mussten sie jetzt noch selber beschaffen und gleich viel produzieren. Das war ein absoluter Tiefschlag für Mose. Er verstand die Welt nicht. Volk Israel wollte ihn steinigen. Was bist denn du für ein Führer? Du kommst und jetzt geht es uns noch schlimmer. Du sagst, du willst uns befreien oder unser Gott will uns befreien. Jetzt geht es uns noch schlimmer. Und Mose sucht dann eben auch einen stillen Ort und sagt, Herr, was ist eigentlich los? Warum bin ich überhaupt hier? Jetzt hast du mich hierher geschickt und hast mir gesagt, ich soll das Volk befreien. Und was ich jetzt erlebe, ist das absolute Gegenteil. Wenn wir in diesem Moment Mose begegnet wäre, hätten wir ihm natürlich ganz locker sagen können, ja Mose, du hast einfach den Herrn nicht richtig verstanden. Wem der Herr dahinter stehen würde, könnte dir so etwas nie passieren. Dann läuft's. Das ist das Spannungsfeld, in dem wir leben im Glauben, das ich manchmal auch selber fast nicht aushalte. Wir wünschen uns doch so schön, dass alles immer gerade läuft und wir mit unseren Erfolgen zeigen können, guckt, ich bin jetzt eben genau im Willen Gottes gelaufen, deshalb habe ich Erfolg. Oder David wurde zum König gesalbt. Ihr müsst nur mal diesen Weg ansehen, wie er dann wirklich König wurde und unter welchen Umständen er König wurde. Da musste David einige Niederlagen einstecken. Und wenn wir David begegnet wären, hätten wir ihm dann vielleicht gesagt, David, ich glaube, diese Salbung, die du da von Samuel bekommen hast, die kannst du vergessen. Kannst du echt vergessen. Jetzt bist du schon so lange gesalbt, das ist einfach Einbildung. Lass es doch. Oder dann hilf dir selber, bring ihn um. Dann kommst du mal zum Ziel. Obwohl David der Gesalbte Gottes war und zum König gesalbt, hat es Jahre gedauert, bis er König wurde. Und er musste sich sogar noch bewähren, bis mal alle 12 Stämme sich ihm anschlossen und ihn als König anerkannten. Kein einfacher Weg. Und hier sind die Jünger in Not. Jesus hat sie auf den See geschickt und sie sind trotzdem in einen Sturm gekommen. Es ist eine Situation, in die die Jünger kommen werden, auch wenn Jesus dann von dieser Erde weggeht. Sie werden noch viele Stürme durchstehen müssen. So sagt Jesus, in der Welt seid ihr bedrängt. Also in der Welt seid ihr Stürmen ausgesetzt. Dieses Schiff im Sturm zeigt deutlich, dass im Leben derer, die Jesus nachfolgen, Stürme nicht ausbleiben. Not, Angst, Unruhe gehen an uns nicht vorüber. Und wenn das so wäre, denke ich, dann hätten wir auch mit der Evangelisation weniger Probleme. Wenn nämlich die ganze Welt sieht, alle, die da am Helvetiaplatz kommen, die sind nicht krank, die haben nie Angst, die sind immer gesund, dann würden viele denken, ja, das ist ja noch cool. Da gehen wir auch in den Helvetiaplatz, in die FEG. Und da machen wir auch das, was die sagen, glauben auch, was die sagen, sind wir auch gesund und munter und alle Not geht an uns vorbei. Wenn der Wind stürmt, dann fliegen die Ziegel vom Dach des Nachbarn und von meinem nicht. Von unserem Haus sind sie leider geflogen. Ja, das ist doch das, was wir uns wünschten. Aber es ist nicht so. Warum auch immer. Wir müssen auch als Glaubende an den Ängsten und Todesnöten dieser Welt teilnehmen. Sicherlich kann uns Gott aus solchen Nöten helfen und das ist auch ganz schön und das tut er auch oft. Aber wir haben nie einen Anspruch auf einen leidlosen Verlauf unseres Lebens. So hatte auch Paulus in seinem Dienst dreimal Schiffbruch erlitten. Dreimal. Schiffbruch erleiden heißt, ich verliere alles, was ich dabei habe. Und Schiffbruch erleiden heißt, es ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich ertrinke. Dann könnten wir sagen, ja, aber Paulus, hast du dann nicht gezweifelt an Gott? Jetzt bist du für ihn unterwegs. Einmal begreife ich ja noch. Und beim zweiten Mal kann man noch ein Auge zudrücken, aber dreimal. Aber es war halt auch in der damaligen Welt so, wer mit dem Schiff unterwegs war, der musste damit rechnen, dass er Schiffbruch erleidet. So ist es in der heutigen Welt, wer mit dem Flugzeug unterwegs ist, der muss damit rechnen, dass das Flugzeug herunterfällt oder entführt wird. Und wer in der heutigen Welt mit dem Auto unterwegs ist, muss damit rechnen, dass einer ihm frontal entgegenkommt. Wir werden als Christen nicht grundsätzlich, weil wir Christen sind, von jedem Leid verschont, sondern wir nehmen Anteil an den Ängsten und Nöten dieser Welt. Und auch wir, wenn wir Auto fahren und übermüdet sind, dann setzen auch wir uns als Christen einer höheren Gefahr aus, als wenn wir ausgeschlafen sind. Christen leiden unter äußeren Nöten, sie leiden unter Angstzuständen, Naturkatastrophen, Kriegen, sie leiden unter Verfolgung und sie leiden auch an Krankheiten. Wir werden auch in diesem Jahr 2000 Täler durchschreiten müssen. Wir werden auch dunkle Stunden haben in diesem neuen Jahr. Ich kann nicht hier von der Kanzel euch sagen, wenn ihr Jesus vertraut, habt ihr jetzt ein Jahr lang keine dunklen Stunden. Wir werden dunkle Stunden haben. Vielleicht dunkle Stunden sogar als Gemeinde oder auch im persönlichen Leben. Aber wir haben es ist nicht die Idee, dass wir einfach so locker durch die Welt laufen. So funktioniert das Leben nicht. Nicht von Christen und nicht von Nichtchristen. Das Schiff treibt auf dem See und ist längst nicht mehr steuerbar. Und auf einmal sehen die Jünger eine Gestalt auf dem Wasser gehen. Ich weiß nicht, was ihnen durch den Kopf gehen würde, wenn sie in der Nacht auf dem Zürichsee sind. Auf einmal sehen sie eine Gestalt auf dem Wasser laufen. Ich weiß nicht, was dann mit ihnen los ist. Also mit den Jüngern war dann einiges los. Die sind total erschrocken. Es gab nämlich um den See Genezareth eine Sage, so eine Geschichte, die man sich erzählte, dass es ein Gespenst gibt im Raum vom See Genezareth, das dann eben so herumwandelt und die Leute in die Tiefe des Sees hinunterzieht. Und als die Jünger kannten diese Sage und was man so halt sich erzählt, das weiß man ja, und jetzt sehen sie tatsächlich eine Gestalt. Und sie meinten nicht, dass es Jesus ist, sondern ein Gespenst. Sie meinten, jetzt begegnet ihnen ein Gespenst und sie schreien auf. Diese Jünger waren psychisch und physisch total total am Boden. Das kann man sich vermutlich kaum vorstellen. Das waren ja keine Weichlinge, oder? Die Softie-Welle war dort noch nicht. Sondern das waren harte Seemänner. Männer, die im Leben standen, die etwas wagten, Draufgänger, Haudegen. Aber als sie das sahen, da schrien sie vor Angst. Sie schrien vor Angst, man muss sich vorstellen. Die waren fix und fertig. Und es ist schön zu sehen, wie Gott auf diese Situation, wie Jesus auf diese Situation reagiert. Er sieht nicht genüsslich diese Jünger jetzt und genießt es noch einige Minuten zuzusehen, wie sie da sich fürchten und schreien, sondern sobald sie aufschreien, sagt er zu ihnen, seid doch ruhig, ich bin's. Hab keinen Grund, euch zu fürchten, ich bin's. Jesus gibt sich seinen Jüngern sofort zu erkennen. Er kann ihre Angst verstehen, er macht ihnen gar keine Vorwürfe. Jesus weiß selber, dass die Jünger nicht erwarten, dass er ihnen auf dem Wasser entgegenkommt. Und er macht sich überhaupt nicht lustig über sie, sondern er tröstet sie sofort. Das finde ich auch immer so wunderbar, wie Gott Menschen begegnet. Er macht sich nicht lustig über Menschen, wenn sie Angst haben, wenn sie sich fürchten, sondern er ermutigt sie, er spricht ihnen Trost zu und sagt, fürchtet euch doch nicht. Wenn sich Gott über etwas lustig macht, das sehen wir im Alten Testament, dann über die Gotteslästerer und Gottlosen, die über ihn lachen. Dann gibt es so Aussagen, wo er sagt, lacht ihr nur. Ich lache dann auch, ihr Spötter. Aber wenn Menschen wirklich in Furcht sind, macht sich Gott nie und immer lustig, sondern er spricht Trost zu und sagt, fürchtet euch nicht. Und ihr muss es den Jüngern leicht geworden sein, als sie das hörten. Würden sie solche Zeiten, oder würden wir auch solche Zeiten der Finsternis nicht durchleben, so denke ich, würde auch unser Glaube, unser Reifen und Wachsen im Glauben nicht so gut vonstatten gehen. Wir brauchen solche Zeiten, um immer wieder neu wirklich auf Jesus ausgerichtet zu sein. Aber irgendwo scheinen sich die Jünger doch nicht so ganz gewiss zu sein, ob jetzt wirklich Jesus hier auf dem Wasser steht und wie weit er weg ist, wissen wir auch nicht. Und da ruft jetzt nun Petrus, wer denn sonst? Ruft, Herr, wenn du es bist, sag mir doch, dass ich zu dir kommen soll, dann komme ich. Nur mal, dass der aus. Ich habe mich schon gefragt, dass er überhaupt auf diese Idee gekommen ist. Dass er nicht gesagt hat, Herr, komm so schnell wie möglich in das Boot hinein. Sondern dass er sagt, wenn es du bist, dann ruf mich, dann komme ich zu dir heraus. Nur schon die Idee ist ja faszinierend, dass man auf so eine Idee überhaupt kommt. Im Sturm noch. Er hat einfach nur noch Jesus gesehen. Das ist das, was mich an Petrus am meisten immer wieder begeistert. Wenn Petrus Jesus sah, dann brennen ihm die Sicherungen durch. Dann sieht er nur noch Jesus. Wer war denn der Erste, der zum Grab gesprungen ist, als man gesagt hat, der Herr ist nicht mehr da? Petrus. Wer war denn der, nach der Auferstehung, als Jesus am Ufer war und dann sagte einer zu Petrus, du, ich glaube, das ist der Herr. Mir nix, dir nix, ins Wasser gesprungen ist und an Land geschwommen, weil er so schneller war als mit dem Schiff und zu Jesus sprang. Wer war das? Petrus. Und wer war das, als man Jesus festnehmen wollte und dann diesem Malchus ein Ohr abgeschlagen wurde? Wer hat zugeschlagen? Petrus. Petrus, ein Draufgänger, wo man fast die Augen zumachen will, wenn der wieder was macht, weil man nicht weiß, wie das rauskommt. Und was er wieder für eine verrückte Idee hat.